Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Im Glauben wachsen. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit der Frage, wie unsere Beziehung zu Gott wachsen und stärker werden kann. Die Lektionen laden uns ein, durch Gebet, Bibelstudium und Vertrauen neu in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben und auch in Herausforderungen im Glauben standhaft zu bleiben. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ein ganz herzliches Willkommen zu unserem neuen Bibelgespräch. Heute sprechen wir über Gebetskämpfer und ich bin schon gespannt, was wir da rausholen werden. Ich bin hier mit Sarah, René und Jürgen und wir wollen unsere Runde passenderweise und auch überhaupt mit einem Gebet beginnen. Unser lieber Vater im Himmel, wir lesen in der Bibel von Gebet, dass es eine recht wichtige Rolle spielt. Wir haben es auch schon erlebt. Heute wollen wir das noch vertiefen in unserem Gespräch. Bitte leite uns und lass uns und alle, die jetzt daran teilnehmen, noch mehr verstehen, warum das Gebet so ein Segen ist und wie wir beten können. In deinem Namen. Amen.
Amen. Amen.
Ich habe hier in unserer Gesprächsanleitung so einen Satz gelesen. Wenn wir nicht oft und kontinuierlich beten, werden wir uns früher oder später vom Herrn abwenden. Den fand ich recht stark formuliert, muss ich sagen. Da habe ich mir überlegt, ist das wirklich so? Wenn ich jetzt viel in der Bibel lese, wenn ich meinen Glauben bekenne und weitergebe, aktiv bin im Glauben, ich glaube das auch alles, ich bin überzeugt, ich halte die Gebote, einfach nur ein bisschen wenig Gebet oder kein Gebet mehr. Ist es wirklich so, dass ich mich dann früher oder später vom Herrn abwenden werde? Wie seht ihr das?
Das Gebet ist ja mein Sprechen mit Gott. Wenn er mit mir spricht, durch seine Vorsehung, durch sein Wort, durch Menschen vielleicht auch, ist es sehr einseitig, wenn von mir gar nichts kommt auf der anderen Seite. Wenn ich an eine andere Beziehung, eine normale zwischenmenschliche denke und ich höre vielleicht, aber ich rede nicht mit dem anderen, dann wird meine Beziehung auch, weil sie so einseitig ist, Stück für Stück darunter leiden. Jetzt ist so, dass Gott natürlich alles weiß, was wir denken. Wir müssen uns nicht ausdrücken dafür. Aber jedes Mal, wenn wir kommunizieren mit jemandem, lassen wir uns ja auch auf diese Person ganz bewusst ein, stellen uns auf sie ein, kommen ihr nahe. Und wenn das dauerhaft verloren geht, dann wüsste ich nicht, wie ein Glaubensleben aufrechterhalten bleiben könnte, gesund bleiben könnte. Mhm.
Ja, ich sehe es gleich und vielleicht noch ergänzend. Ich sehe auch das Gebet nicht unbedingt für Gott, sondern für einen persönlich. Dass es wichtig ist für dich persönlich, dass du das formulierst und einfach auch aussprichst. So wie du sagst, Gott kennt ja unsere Gedanken. Er weiß, was wir sagen werden und so weiter und so fort. Aber ich glaube halt, dass es wichtig ist für jeden Einzelnen persönlich, dass du das Gebet sprichst und Gott darlegst, was deine Sorgen sind oder was dein Dank ist oder positive Dinge, was auch immer.
Ja, also es kam mir einfach vor, dass das eine sehr ernste und starke Aussage ist. Wir wollen das natürlich vielleicht auch ins Positive drehen und nicht nur sagen, was passiert, wenn man das Gebet vernachlässigt, sondern auch, was für Potenzial es hat, wenn man das Gebet pflegt und ihm vielleicht auch besondere Priorität gibt. Da kommen wir jetzt zu einer biblischen Persönlichkeit, die ein bisschen dafür bekannt ist. Ich glaube, von ihr kommt auch das längste Gebet der Bibel. Und ich denke da an Daniel. Welche Eigenschaften von Daniel sind euch jetzt so aus der Erinnerung bekannt? Und wo würdet ihr sie dran festmachen aus seinem Leben?
Er scheint schon als junger Mann ein sehr konsequenter Mann gewesen zu sein. Er wird als junger Mann nach Babylon geführt mit seinen Freunden gemeinsam. Und ihm ist es wichtig, dort auf die Speisen zu achten. Die Speisegebote, die er kennt von klein auf, er setzt das zuverlässig um. Und wir sehen später in höherem Alter, dass er dreimal am Tag betet und das auch so offen tut, dass seine Feinde das sehen und ihn in die Löwengrube werfen können. Mhm. Das bedeutet, das Gebet war ihm so wichtig, dass er sogar sein Leben dafür aufs Spiel gesetzt hat. Mhm. Darüber hinaus sehen wir in diesem langen Gebet dann, das wir in Daniel 9 hören, wie wichtig ihm diese Beziehung zu Gott auch im Sinne der Stellvertretung für sein Volk war. Er redet nicht nur über sich und seine Anliegen, sondern er redet über sein Volk, er redet über den Heilsplan und all das, was Gott in dieser Welt vorhat. Und damit wird schon deutlich, dass das Gebet etwas ganz, ganz Grundlegendes ist für ein gesundes Glaubensleben, von jung bis ins hohe Alter hinein.
Ja, du sprichst schon das Thema Gebet auch an.
Ein Gebetsleben bahnt sich ja schon in der Kindheit an. Obwohl, wenn ein Mensch sich später bekehrt, kann er das Beten auch für sich persönlich annehmen, und anwenden. Aber bei Daniel war es definitiv so, dass er es schon in seinem Zuhause gelernt hat. Und seine Identität als Israelit, die war so stark, dass auch diese ganze Umerziehung, die Umerziehungsversuche in Babylon nicht gefruchtet haben. Und diese Geschichte mit der Löwengrube und mit dem Beten und wo er aufgrund dessen dann zu den Löwen geworfen wird, da war er ja schon ein alter Mann. Und trotzdem hat er noch immer an dem festgehalten. Er hat gewusst, mit seinem Gott kann er sprechen über alles und er wird ihm auf jeden Fall die Treue halten.
Also so eine Art lebenslange Treue, die auch besonders wohltuend ist. Wenn man jetzt das Buch Könige anschaut, da hat man manchmal so ein Glanzlicht von jemandem, aber das hält auch nicht immer das ganze Leben. Ne? Später hat dann die Person vielleicht wieder Einbrüche. Und Daniel, da ist so ein Lichtblick irgendwie, wo man sich so ein bisschen los innerlich entspannen kann und sagen kann, in dieser Geschichte, der hält das auch durch. Ja?
Was mir jetzt eingefallen ist bei Daniel, dass du auch siehst, dass er mal betet zu Gott, weil er wissen möchte, was das zu bedeuten hat, was er aufschreiben soll. Und aber die Antwort erst Jahre später, glaube ich, ist, oder Jahre später dann bekommt. Das Gebet, so wie wir uns das oft wünschen, nicht immer gleich von Gott erhört wird. Das kann oft sogar Jahre dauern, bis du eine Antwort kriegst.
Gehen wir mal hinein vielleicht, oder du hast noch einen Gedanken?
Noch eines zu ihm. Ja, in Daniel 2 sehen wir ja das erste Mal eine Vision, die der König hat, aber die Daniel auch nochmal gezeigt wird im Traum als Antwort auf ein Gebet. Er ist ein junger Mann, er wird ausgebildet am Hof des Königs Nebukadnezar. Es geht um sein Leben und er zieht sich zurück, um zu beten und vertraut darauf. Und damit schlägt er noch eine gewisse Frist raus. Ja, vertraut darauf, Gott wird ihm helfen, diesen Traum des Königs gut auslegen zu können. Und tatsächlich passiert das. Also für Daniel war das auch die Flucht ins Gebet in einer schwierigen Situation von jungen Jahren an.
Ja, sowohl sein Experiment mit dem Essen als auch hier hätte ja auch schief gehen können, dass Gott sich nicht dahinter stellt. Ne? Das ist also hier bemerkenswert. Daniel spricht dann, du hast ja den Kontext schon erwähnt, nachdem er diese Vision gezeigt bekommt, das Geheimnis, spricht er dann ein Gebet. Und da gehen wir mal in Daniel Kapitel 2 und lesen Verse 20 bis 23. Daniel 2, Verse 20 bis 23. Sarah, könntest du mal vorlesen?
Darüber lobte Daniel den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, du Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verleihst und jetzt offenbart hast, worum wir dich gebeten haben, denn du hast uns des Königs Sache offenbart.
Ja, warum betet Daniel hier? Was ist sein Anlass, seine Motivation?
Es hat ja im Altertum viele Könige gegeben, die eine Menge Leid auf andere gebracht haben, einfach weil sie so eine Macht gehabt haben und auf ein Wort hin wurden Menschen getötet. Und diese Macht hat jetzt Nebukadnezar auch ausgeübt. Wenn das und das jetzt nicht geschieht, wenn ihr mir das nicht sagt, dann werdet ihr alle umgebracht werden. Es hat Daniel und seine Freunde betroffen, aber es hat ja noch viele andere Menschen betroffen. Und ich finde es hier auch faszinierend, dass Daniel ja nicht nur sich und seine Freunde dadurch rettet, sondern die ganze Schar von Weisen in Babylon. Die haben ja davon jetzt auch profitiert, von seinem Glauben und von dem Gott der Hebräer, der das dann offenbart hat. Also sie waren eigentlich dem Tod ausgeliefert. Und das war die Situation, in der Daniel gesteckt hat und viele andere auch.
Spielt er da vielleicht drauf an, dass er sagt, er gibt den Weisen ihre Weisheit, dass da noch mehr Weise eigentlich scheinbar Weise dann da waren, die aber nicht das bekommen haben?
Ja, die Bitte oder der Befehl des Königs war ja schon unmenschlich. Normalerweise wird gesagt, was man geträumt hat und dann konnten sie sich irgendwas kreativ einfallen lassen, um das Ganze möglichst überzeugend zu deuten. Jetzt stehen sie da in der Zwickmühle, in dem Problem, dass ihnen nicht gesagt wird, was er überhaupt geträumt hat. Und damit ist ganz klar, also entweder kommt hier eine göttliche Offenbarung, etwas, was sie nicht wissen können, nämlich ein Traum, und dann auch die richtige Deutung oder nicht. Also der König war schon klug, muss man sagen, aber man sieht, dass ein ganz großes Misstrauen da ist, dieser Kaste gegenüber. Wir müssen bedenken, dass Nebukadnezar gerade im zweiten Jahr seiner Regierung ist, wie wir in Vers 1 hören. Und dass wir aus der Geschichte wissen, dass es noch unsicher, vielfach bei Königen, auch bei ihm unsicher war in den ersten Jahren, ob nicht jemand anderes schnell an diesem Thron wieder sägt, um sich selbst zum König zu erheben. Und da kommen natürlich am ehesten die, die dem Thron nahestehen, die gut gebildet sind, in Frage. Und hier müssen gewisse Dinge vorgefallen sein, die dazu führen, dass er so streng mit ihnen ins Gericht geht. Und wäre Daniel nicht gewesen, ja, dann wären sie vermutlich alle ausgerottet worden. Dann hätte man das neu aufbauen müssen. Daniel rettet hier allen das Leben. Mhm. Und deshalb, so glaube ich auch, konnte er sich so lange, bis dann später die Perser statt Babylonien kommen, so sicher auf diesem Posten halten. Er hat sicherlich dadurch auch einiges an Ansehen bei den nicht-jüdischen Gelehrten erlangt. Mhm.
Vielleicht kann man diese mehrfache Betonung von er, das kommt ja so oft vor, er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige, er gibt Weis den Weisen, er offenbart, dass eben ja ein Mensch so etwas nicht kann. Mhm. Und später, als er vor dem König steht, gibt er ja auch nicht sich selbst die Ehre, sondern er sagt dann sofort, ich kann das auch nicht, aber es gibt einen Gott im Himmel, der das kann. Und das ist ja auch so ehrenwert von ihm, dass er sich nicht darstellt, als ob er jetzt dieses Geheimnis lösen kann, sondern er gibt sofort die Ehre Gott.
Mhm. Es war ja auch so eine steile Vorlage, wenn ihr Vers 11 anschaut, wo die Leute auch sagen, das, was der König fordert, ist zu hoch. Es gibt niemanden, der das kann, ausgenommen die Götter. Mhm. Ja, also es muss etwas Übernatürliches passieren, damit das geht. Und Daniel hat das Übernatürliche hier erlebt und auch irgendwo darauf spekuliert, dass Gott, also er hat ja auch nichts zu verlieren gehabt. Entweder wir kommen jetzt um oder Gott greift ein und macht es. Ne? Genau. Ja, was lernen wir noch so aus diesem Gebet oder was könnte uns anregen? Ist das, was inspiriert euch an diesem Gebet hier?
Also mir gefällt auch, dass er um eine Frist bittet. Das ist auch weise. Er sagt, bitte gib mir eine Frist. Und dann geht er zu seinen Freunden, zu seinen Gesellen, heißt es hier in meiner Übersetzung. Und Daniel ging heim im Vers 17 und sagte solches an seinen Gesellen. Und dann haben sie miteinander gebetet. Also diese Stärkung auch des gemeinsamen Gebets und diese Gebetsgemeinschaft und wie sie miteinander vor Gott für diese Sache beten, das kann für uns auch wirklich beispielgebend sein.
Es ist doch der letzte Satz, denn du hast uns die Sache des Königs offenbart. Er sagt nicht, du hast es mir offenbart. Also für ihn ist es eine gemeinsame Erfahrung.
Mhm. Ja, es ist nicht nur so ein, ja, danke lieber Gott, dass du mir das gezeigt hast und dass du uns geholfen hast, sondern es ist schon sehr ausführlich. Er lobt Gott und wie groß Gott ist und wie weise Gott ist. Also es ist nicht einfach nur so ein normales Danke lieber Gott, dass du mir da jetzt geholfen hast und mir das gezeigt hast, sondern das ist ja, wie soll ich sagen, ein Lobgesang auf Gott. Mhm. Nicht einfach nur ein einfaches Danke.
Genau.
Ich finde auch beeindruckend, dass hier so deutlich wie in kaum einer anderen Stelle der Bibel deutlich wird, dass Gott derjenige ist, der alle politische Macht in seinen Händen hält. Wir sehen das, wenn es um das Volk Israel geht und es ist Gottes Volk und es ist klar und Gott greift dann ein und manchmal vielleicht auch ein bisschen später, als uns eigentlich lieb wäre. Aber was hier in dieser Zeit sehr deutlich wird, gerade hier in Vers 21 in Daniel 2, es ist Gott, der Könige ein- und absetzt und das nicht nur in Israel. Das tut er auch in allen anderen Ländern. Und das ist, so habe ich einen Eindruck, ein roter Faden, der sich durchzieht durch dieses Buch. Ganz am Ende, die lange Vision von Kapitel 10 bis 12, haben wir das ja auch wieder, wie Gott in die Weltgeschichte eingreift, bis die Befreiung durch den Engelfürsten Michael, durch seinen Sohn letztlich kommt. Das zeigt uns, Gott ist derjenige, der alles in seinen Händen hält. Mhm. Eine wunderschöne Botschaft schon gleich zu Beginn dieses Buches.
Mhm. Ja, und das vertieft er hier durch das Gebet. Und die Frage ist, wer hat das alles gehört, dieses Gebet? Ja, vielleicht unter seinen Freunden, es ist uns auf jeden Fall hier aufgeschrieben. Vielleicht hat Daniel es einfach dann auch selber festgehalten, um sich auch selber dran zu erinnern oder ja, das zu vertiefen, was er hier über Gott erkannt hat in dieser besonderen Situation, seine Erfahrung auszudrücken.
Wobei ich sogar noch beeindruckender finden würde, wenn er es für sich alleine gesprochen hat, weil oftmals ist man ja geneigt, wenn man in der Runde oder in der Gruppe betet, dass man es ausführlicher und mehr ausschmückt oder so. Aber er, wenn das jetzt alleine ist, dann ist das ja ein großer Lobgesang auf Gott und ja, eben sehr ausführlich, dass er Gott dankt.
Mhm. Ja, das stimmt. Das hätte dann in anderer Hinsicht wieder Gewicht, wenn das nicht irgendwo ist, wohlklingend, um anderen zu gefallen oder andere damit zu beeindrucken.
Wenn das nur für sich privat.
Mhm. Ja, er ist auf jeden Fall voller Dank für diese tolle Erfahrung, die er da macht, die ihm ja auch das Leben rettet. Und diese Erfahrung zieht sich dann durch sein Leben. Wir haben die drei Männer im Feuerofen, wo Daniel nicht erwähnt wird, aber davon auch mitgekriegt hat, dann Nebukadnezars Bekehrung. Und irgendwann mal sind wir dann bei Darius und der Löwengrubengeschichte. Und da können wir jetzt mal hingehen zu Daniel 6, Verse 11 und 12. Wurde vorhin schon mal angesprochen und das auch noch lesen. Jürgen, könntest du da mal 11 lesen?
11 und 12.
Ja, Daniel 6, Verse 11 und 12.
Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott.
Ja, danke schön. Was ist nochmal hier der Hintergrund gewesen, der Zusammenhang dieser Aussage?
Ja. Daniel war sehr mächtig und sehr angesehen und hatte einige Neider, so muss man es sagen, die auch nicht ohnmächtig waren. Die waren politisch sehr einflussreich und haben den König dazu bewegt, ein Edikt, ein Schriftstück, wie es hier jetzt hieß, ja, zu erlassen, ein Gesetz, dass niemand anderes um irgendwas gebeten werden darf als der König höchstpersönlich. Das schmeichelt natürlich der Eitelkeit des Königs. Er hat das leider unvorsichtigerweise so zugelassen. Und die Leute hatten eigentlich nur Daniel im Blick, weil sie wussten, dass er zu dem Gott des Himmels betet und das auch tun würde, wenn so ein Gesetz ergeht. Und das, was dann geschieht, haben wir jetzt gerade gelesen. Sie haben darauf gelauert. Wir hören hier, du hast gelesen, Jürgen, in Vers 12, sie stürzten herein. Ja, bei mir, sie stürmten herein. Also da wird wirklich, da wird keine Minute umsonst verstreichen gelassen. Und in Vers 13 hören wir so, gleich erschienen sie vor dem König. Also die haben wirklich nur darauf gewartet.
Ja, dieses Stürzen ist da ganz besonders eindrücklich formuliert. Mir gefällt auch noch Vers 6, wo die Männer zu der Erkenntnis kommen, dass sie sagen, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung.
Ja.
Sagt auch noch was über Daniel aus, ja, dass man eigentlich nichts sonst ihm irgendwo nachweisen oder vorwerfen kann. Das ist doch bemerkenswert.
Was wohl auch bedeutet, dass er in allen anderen Bereichen, wenn es vernünftig erscheint, kompromissbereit ist. Mhm. Aber nicht, wenn es um seinen Glauben geht. Der wird auch in anderen Sachen treu, zuverlässig und konsequent gewesen sein, aber eben sicherlich auch überzeugbar mit guten Argumenten. Und jetzt kommt sowas daher und da ist klar, da gibt es keinen Kompromiss. Wobei man ja sagen könnte, er hätte ja auch das Fenster zulassen können, er hätte es im Geheimen machen können, er hätte es nachts machen können, wo keiner mitkriegt, was er in seinem Schlaf gemacht tut. Aber er ist offenbar auch so deutlich, so klar in seiner Haltung, dass er sagt, Leute, es interessiert mich nicht, was ihr da in einem Gesetz erlassen habt. Wenn es um meinen Glauben geht, habt ihr mir nichts zu sagen. Und er macht es genauso offen, man muss fast schon sagen, provokant weiter.
Was lernen wir denn hier noch über Daniels Gebetsleben? Was fällt euch hier auf?
Ja, vielleicht noch, weil du jetzt eben vorher Vers 6 erwähnt hast. Es zeigt mir eben auch, dass es oft sein kann, auch in unserem eigenen Leben, dass du eigentlich alles richtig machst im Glaubensleben, aber irgendjemand legt dir das einfach falsch aus oder nimmt das für irgendeinen Vorwand her, um dir zu schaden. Was eigentlich schon interessant ist, weil man glaubt immer so, ja, ich mach doch eh alles richtig im Glauben und mein Glaubensleben, ich führe das so gut wie möglich. Aber es gibt trotzdem Leute, die auch dir das noch schlecht auslegen oder zum Negativen auslegen.
Mhm. Ja, das kann passieren. Genau. Fällt euch noch was auf, so an diesem dieser Erwähnung des
Gebets? Es gibt in den Psalmen einen Text und da habe ich mich so gefragt, ob da Daniel den vielleicht kannte von König David im Psalm 55 des Abends, des Morgens und des Mittags flehe ich zu dir und erhebe meine Stimme zu dir und du erhörst mich. So einen Text gibt es im Psalm 55. Und ich habe gedacht, vielleicht hat er sich auch daran orientiert, schon sein Leben lang, dass er dreimal am Tag betet.
Vielleicht ist damit auch verknüpft der Gedanke der Mahlzeit aus dem Neuen Testament. Ich denke an Johannes 6, die lange Predigt Jesu über das, was wir essen und trinken müssen, um ewiges Leben zu haben, sein Fleisch, sein Blut. Da geht es ja darum, dass wir seine Lehren ganz in uns aufnehmen und dieses Leben leben. Das ist Nahrung für uns, das Wort Gottes. Ja, Johannes 1, 14 hören wir, das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Wir müssen das als Nahrung für uns aufnehmen. Dass vielleicht auch der Gedanke hier drin steckt, dass wir einfach diesen Kontakt zu Gott, das Hören auf ihn in seinem Wort, das Sprechen mit ihm durch das Gebet, so wie die Nahrung auch, regelmäßig brauchen. Und dass einmal am Tag für ein Gebet sicherlich zu wenig ist. Also wir brauchen ja schon auch Nahrung, zwei oder dreimal am Tag, ja, je nach Veranlagung. Nur einmal Gebet am Morgen wäre auch ein bisschen wenig für einen lebendigen Glauben.
Da fällt mir sogar noch ein Text ein in den Psalmen auch, da heißt es sogar, ich lobe dich des Tages siebenmal.
Ach so. Diesen gibt's auch. Ja. Also diese Frequenz hat, glaube ich, auch etwas
gibt's nie.
Mit dem Heiligtumsdienst zu tun, wo auch er hat ja hier offene Fenster nach Jerusalem und richtet sich praktisch nach dem Tempel aus. Und in der Zeit, wo die Juden ihren Tempeldienst nicht machen konnten, hat das Gebet und später auch noch die Synagoge eigentlich eine Ersatzfunktion übernommen. Ja? Und ich möchte da einen Vers nochmal aufbringen in Psalm 141. Ich lese ihn einfach nur. Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Ja? Mhm. Ich glaube, dass hier also auch Daniel bewusst an diese Zeiten des Opfers denkt. Und deshalb hier dreimal am Tag auch in die Richtung nach Jerusalem betet, um diesen Anschluss ans Heiligtum nicht zu verlieren. Das ja jetzt gerade, wenn ich richtig informiert bin, da brach erstmal oder eben zerstört ist zu diesem Zeitpunkt. Ne? Genau. Aber das tun wir ja eigentlich nicht mehr. Ne? Offene Fenster nach, also die Richtung ist uns egal, oder? Mhm. Habt ihr schon mal so eine Gebetsrichtung? Also irgendwie ist das ja ein spezieller Hintergrund. Aber was fällt euch vielleicht noch so auf, wenn ihr hier das Gebet von ihm oder sein Gebetsleben zusammengefasst findet?
Ja, was noch auffällt, ist, dass er kniete. Mhm. Eben so diese Ehrfurchtshaltung. Weil biblisch gesehen gibt es ja jetzt keine korrekte Haltung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorweggreife, aber es gibt jetzt keine Haltung, die du jetzt unbedingt einnehmen musst, wenn du jetzt zu Gott betest. Aber du merkst halt schon, dass an manchen Stellen so diese ehrfürchtige Haltung eben niederknien oder manche sich zu Boden werfen und anbeten. Mhm. Es sollte einem schon bewusst sein, mit wem du da redest. Also du kannst auch beim Autofahren oder jetzt hier im Sitzen beten. Natürlich kein Problem, du kannst jederzeit mit Gott reden, aber es sollten schon auch Momente sein, wo du dir schon bewusst bist, mit wem du redest und wer da jetzt anwesend ist.
Und da kann es dann auch sinnvoll sein, sich in Ruhe zurückzuziehen. Das geht nicht so gut, wenn man gerade auf der Straße unterwegs ist oder am Arbeiten, vielleicht Leute um sich hat. In Daniel 2,17 haben wir schon, wir haben sich gemeinsam gelesen, aber wir waren schon im Kapitel, da hören wir, darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück. Mhm. Das war ihm wichtig und hier in Kapitel 6 haben wir jetzt auch gehört, er zieht sich nicht nur in das Haus, sondern ins Obergemach zurück. Das ist nochmal privater, weil unten im Erdgeschoss, da kommen Leute raus, da gehen sie rein, da gehen sie wieder raus, da ist eher was los, er zieht sich zurück. Das ist einfach auch, denke ich, eine Lektion für uns. Gebet gibt es in verschiedenerlei Gestalt, in verschiedenerlei Haltung, mit verschiedenerlei Anlass. Mal in der Gemeinschaft mit anderen, mal für sich persönlich. Aber eines, das nicht vernachlässigt werden darf, ist dieses ganz Intime, ganz Persönliche, wo man wirklich im Kämmerlein alleine für sich ist, ungestört. Oder wie Jesus in der Bergpredigt sagt, schließt zu hinter dir. Mhm. Also wo man wirklich ungestört sich konzentrieren kann auf die Anliegen oder auch Dank und Bitte, die man Gott vorbringen möchte. Mhm.
Sein Gebet ist ja auch vielfältig, ne? Er betete, lobte und dankte. Also wenn ich beten jetzt mal vielleicht als mehr bitten verstehe oder so. Verschiedene Aspekte seines Gebets. Du bringst mich jetzt auf eine Frage, die ich mir auch manchmal oder mit so ein bisschen provokant manchmal Schülern stelle, um herauszuarbeiten, wie man so mit der Bibel umgeht. Denn Jesus spricht ja darüber, dass wir nicht so öffentlich beten sollen, um gesehen zu werden. Ja, also dass wir uns eben in die Kammer zurückziehen sollen, dass es möglichst nur Gott mitbekommt sozusagen, während Daniel hier ja offene Fenster und dann ja weiß, dass er jetzt vielleicht beobachtet und gesehen wird. Wie seht ihr das? Wann ist was angebracht?
Also damals, die Situation, die Jesus anspricht, war es ja so, dass die Leute, die ihre Frömmigkeit zur Schau stellten, auch besonderen Respekt geerntet haben. Die Leute haben das bewundert. Ja, wow, der steht da extra, der betet schon wieder. Den habe ich heute Morgen vielleicht schon gesehen, der betet so lange und so weiter. Vielleicht sagt er noch viele Psalmen auswendig auf. Das war auch eine Sache des Ansehens. Man wollte sich damit schon irgendwie auch vor den Menschen erhöhen, sie als besonders heilig darstellen. Mhm. Das verurteilt Jesus. Diese Heuchelei, denn in ihren Herzen waren es die gleichen Leute, die ihn zum Beispiel töten wollten, die hinter ihm her waren, die Schlechtes über ihn geredet haben, haltlose Dinge gesagt haben. Und da gehört es nicht hin. Wir haben heute eher eine Zeit, in der wir ein gerade anders geartetes Problem haben, dass man sich eher schämt für den Glauben, weil er so gar nicht angesehen ist. Weil Leute vielleicht denken, boah, gibt's da immer noch jemanden, der tatsächlich so ein ewig Gestriger ist, der immer noch meint, in der Bibel stünde die Wahrheit, immer noch meint, es gäbe einen Gott und dann betet er noch in der Öffentlichkeit. Heute ist es eher provokant, es ist weniger, dass Leute dann denken, wow, was für ein Respekt, toll, der nimmt seinen Glauben ernst. Das macht es vielleicht manchmal schwer, aber ich glaube, auch da ist es wichtig, Situationen angepasst und angemessen ein Gebet zu sprechen und sich dann da auch nicht zu scheuen.
Also wir sind vielleicht viel eher in einem Daniel-Setting, in einer Art Babylon, als in dem, wo Jesus jetzt das sagt, ja? Oder vielleicht in der Gemeinde unter uns kann wieder das mehr eine Rolle spielen, dass wir besonders heilig erscheinen wollen. Also die Situation macht auch einen Unterschied, welches Prinzip jetzt vielleicht greift, auch was das Gebet angeht. Das finde ich interessant, weil wir in der Bibel beide Beispiele hier so haben.
Was jetzt die Gebetshaltung noch betrifft, ist mir auch Martin Luther in den Sinn gekommen, der auch verschiedene, sage ich mal, sich verschiedene Dinge auferlegt hat, nächtelang, tagelang durchbeten, auf harten, kalten Steinboden schlafen und so weiter. Aber er hat es getan, um etwas zu erreichen bei Gott. Und das ist auch nicht die rechte Gesinnung, sondern
wenn ich durch die Haltung was erreichen will.
Ja, wenn ich durch die Haltung etwas erreichen will. Sondern es kommt eigentlich auf die Herzensmotivation an. Auf meine innere Einstellung zu Gott und zum Gebet und wie ich mich Gott nahen möchte. Und wenn ich mich dann niederknie aus Ehrfurcht, ja, das hat eine andere Komponente, als wenn ich durch meine Gebetshaltung, in der ich jetzt besonders vielleicht leiden möchte, nur um Gott zu gefallen, das wäre auch nicht das Wahre.
Ja, welche Rolle spielt denn für euch so die Gebetshaltung? Also ich höre schon raus, und da gäbe es jetzt auch viele Texte, die hier auch angeführt werden, dass es gibt in der Bibel kniende Beispiele. Aber wir finden auch Beispiele für Sitzen, für Niederwerfen. Ich glaube, dass sogar das hebräische Wort für Gebeten eigentlich Niederfallen bedeutet. Also das hat sicherlich oft stattgefunden. Aber welche Rolle spielt für euch in eurem Leben so die Gebetshaltung? Gar keine oder gibt es schon eine, die ihr bevorzugt?
Ja. Ich finde, es muss kongruent sein mit dem Inhalt. Das muss da einfach zu passen. Es gibt vielleicht eher Inhalte, sei es in der Gemeinde, wo man vielleicht gerade dafür spricht, Gott, dass er bitte bei uns ist, wenn wir jetzt die Predigt hören, dass er die Herzen öffnet und so weiter. Ja, das kann man, denke ich, auch problemlos im Stehen beten. Das ist, wenn ich es so sagen darf, soll nicht salopp klingen, ja, ein Standardgebet. Aber es gibt Anliegen, die sind so persönlich, die sind auch so tiefgängig, die sind so wichtig, dass man in aller Ehrfurcht vor Gott tritt und sagt, Herr, das möchte ich jetzt einfach auch meine Haltung zum Ausdruck bringen, wie wichtig mir das ist. Es gibt Anliegen, die möchte ich im Gebet vor Ihnen bringen und nicht im Sitzen. Ich bin generell jemand, der nicht gerne sitzt im Gebet. Das Knie ist mir lieber. Ich habe aber auch nichts gegen das Sitzen, wenn es angemessen und passend ist, so wie hier in diesem Kreis. Es muss zur Situation, dem Inhalt passen.
Ich will mal ein praktisches Beispiel bringen. Wenn du mit deinem Partner oder mit deinem Ehepartner oder jemandem Wichtigen dich unterhältst, liegst du dann irgendwo am Boden oder lümmelst irgendwo herum oder so? Nein, das setzt sich ja auch auf oder nimmst eine ordentliche Haltung ein als Respekt dem anderen gegenüber. Und so sehe ich das halt auch bei mir persönlich. Wenn ich jetzt ein persönliches Gebet mit Gott weiß, ich habe jetzt Zeit und ich mache das jetzt wirklich intensiver, dann kann ich, ja, ich habe ein komisches Gefühl, wenn ich jetzt auf der Couch liegen würde und die Füße hochgelagert, da setze ich mich schon auf oder knie mich hin. Einfach, weil die Haltung schon sehr viel zeigt von deiner Ehrfurcht Gott gegenüber.
Auch in anderen Bereichen drückt ja die Körpersprache etwas aus. Und ich denke auch beim Gebet. Aber ich würde auch so sagen wie du, René, dass die Situation unterschiedlich sein kann. Mal kniest du dich nieder und mal kniest du dich nicht nieder. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, was ist jetzt möglich, was ist jetzt angebracht, bin ich allein, bin ich nicht allein. Also wir können es nicht pauschal sagen, aber jedenfalls die Körpersprache drückt auch im Gebet etwas aus.
Manchmal kann man auch gar keine andere Haltung einnehmen. Ja. Ich denke an Stoßgebete. Ja. Nehemia, mir, als er vor dem König stand, der hatte keine Zeit mehr, sich noch irgendwo hinzuknien, zurückzuziehen, vielleicht seine Freunde zu bitten, mit ihm zu beten. Da die Anfrage des Königs kam, warum er so traurig ausschaut, und jetzt braucht er die richtigen Worte. Da geht nicht viel mehr als ein kurzer Gedanke. Das kennen wir doch auch, wenn wir schwierige Situationen haben. Vielleicht im Auto. Es wird jetzt gerade richtig brenzlig und ich kann nur sagen, Herr, hilf. Vielleicht geht mir ja gar nicht, weil vielleicht geht nur ein Gedanke, ich kann es nicht mal aussprechen, ja. Da kann ich auch nicht die Hände falten oder die Augen schließen, das geht dann gar nicht. Und ich darf wissen, dass Gott dann trotzdem ganz genauso dabei ist. Du hast gerade gesagt, wenn du mit deiner Frau redest oder jemandem, jetzt wenn die neben mir im Auto sitzt, dann kann ich sie auch nicht ständig anschauen. Ja, es gibt Situationen, da ist das so einfach nicht möglich. Das müssen wir mitbedenken. Und ich finde die Zeilen auch so schön, wo Ellen White das Arbeitsleben Jesu beschreibt als Zimmermann, wo sie dann auch sagt, dass er auch im Getriebe des Alltags, als er gearbeitet hat oder wenn er auf der Straße unterwegs war, gebetet hat. Und wir dürfen das ganz genauso tun. Sie sagt ja an anderen Stellen auch, die richtige Haltung wäre das Knie. Ich denke, das ist auch gut bekannt. Ja, das ist sicherlich vielfach die richtige Haltung, aber es ist nicht immer die angemessene Haltung. Und das muss uns bewusst sein. Und da ist auch gut, dass wir verschiedene Szenen der Bibel haben, die das ausdrücken. Bis hin zum Liegen im Bett, vielleicht auch mal krank. Ja, vielleicht hat man gar keine andere Chance. Sollte das Gebet weniger ernst sein als derjenige, der vielleicht noch fit genug ist, sich aufzusetzen. Ich bin immer für eine respektable Haltung und ich habe das auch von klein auf bei der Familienandacht so meinen Kindern beigebracht, zu sagen, wir beten jetzt, dann setzen wir uns ordentlich hin. Bei dem, was wir vorher lesen, kann man es ein bisschen gemütlicher haben, aber beim Gebet ordentlich. Und ich finde es auch befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man mit anderen gemeinsam betet und ich sehe mit den Händen in der Tasche. Ich finde das ganz komisch. Mhm. Ja, wenn jemandem zu nahe treten, aber das ist für mich keine respektable Haltung. Oder wenn manche so da sind oder so. Das ist so eine Art, ja, möge jeder Zuhörer und Zuschauer entschuldigen, wenn ich das so sage, aber ich empfinde das so, eine Art, die so salopp, so banal, so alltäglich ist, dass ich sie nicht einnehme. Weil ich glaube, wenn ich mit Gott wirklich ernsthaft spreche, dann gehört ein bisschen mehr dazu. Und für mich ist das wenigstens das Falten der Hände, um zu zeigen, ich mache nichts anderes, ich nehme jetzt hier wirklich eine Gebetshaltung ein, die Ruhe für Gott und ich bringe jetzt was Wichtiges vor ihn. Mhm. Ich glaube, dass das Gebet auch anders gesprochen wird, wenn man eine andere Haltung hat.
Ja. Also Haltung drückt nach außen hin was aus, vielleicht sogar für andere, für Engel und die alle Unsichtbaren, die zuschauen. Aber es wirkt auch vielleicht auf uns zurück. Es gibt ja sogar Studien, dass man sich anders verhält, wenn man eine andere Kleidung anhat. Umso mehr auch, wenn man eine andere Körperhaltung einnimmt. Das macht schon einen Unterschied. Mhm. Ja, wir haben hier noch zwei biblische Beispiele. Einerseits ist das der Henoch, über den wir nicht ganz so viel erfahren, und der Mose. Ich nehme jetzt mal den Mose, dass wir da noch mal hingehen zu 2. Mose 32 und 33. In 2. Mose 33 fangen wir mal nicht so chronologisch an, können wir die Verse 15 bis 23 lesen. 2. Mose 33, Verse 15 bis 23. René, könntest du das mal lesen?
Gerne. Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Er aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Mhm.
Der Hintergrund dieses Gesprächs ist ja, das ist nach dem Goldenen Kalb-Episode, einem großen Bruch in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel. Und was entnehmt ihr jetzt so, worum geht es hier in diesem Gespräch zwischen Mose und Gott? Und wie wirkt dieses ganze Gebet auf euch?
Ja, für mich, es ist halt so, dass Mose möchte unbedingt jetzt dann so den wahren Gott sehen, also jetzt in seiner vollen Herrlichkeit sehen. Er will halt einfach Gott sehen, so wie er ist. Und Gott sagt so, ja, tut mir leid, aber wenn du das wirklich so siehst, dann fällst du tot um. Also ist nicht gut für dich, aber ich gewähre dir wenigstens, dass du mich von hinten kurz sehen darfst. Mhm. Und ich habe da mal was Gutes dazu gehört, so dieses Gebet, ich möchte Gott gerne wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen, sollte man sich gut überlegen, denn wir wissen, wenn er jetzt dann erscheinen würde in seiner vollen Herrlichkeit, würden wir tot umfallen. Also wünschen wir uns das wirklich? Mhm. Und das kommt für mich da auch ein bisschen so raus. Mose in seiner Menschlichkeit wünscht sich das, weiß aber, für mich kommt es irgendwie so rüber, er weiß nicht, was er sich da wirklich wünscht. Und Gott sagt ihm das auch. Ja, du kannst mich jetzt nicht sehen, so wie ich bin, weil dann würdest du tot umfallen. Mhm. Ich gebe dir zumindest einen kleinen Einblick.
Ich finde, das ist komplementär zu dem, was wir in Vers 11 hören. Ja. In Vers 11 hören wir ja, der Herr redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und dann hören wir hier drüben, dass es doch nicht geht von Angesicht zu Angesicht. Also hier wird etwas ergänzt, das irgendwie beim Leser noch als eine Frage aufkommen muss, wenn er das liest. Ich glaube, dass hier einfach beschrieben wird, diese Beziehung war so freundschaftlich, dass das war wie, wenn ich jetzt in Jürgen, dich, Luise oder dich, Sarah, sehe und wir sehen uns von Angesicht zu Angesicht und wir reden miteinander freundschaftlich, brüderlich, schwesterlich miteinander. Das ist einfach eine schöne, sehr angenehme Art. Und so konnte Mose mit Gott umgehen. Und doch erkennen wir jetzt in der Geschichte, Mose möchte noch einen Schritt weiter gehen. Er will die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir wissen nicht genau, wie Gott sich vorher offenbart hat. Offenbar war das für Mose erträglich, aber die ganze Herrlichkeit wäre dann doch zu viel. Und doch möchte Gott so weit drauf eingehen, wie es möglich ist. Er darf die Herrlichkeit von hinten sehen, Gott hinterher schauen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich würde sowas so selbst so gerne erleben, ja. Ich denke mir, die hatten damals schon die Wolken und die Feuersäule. Was will man denn mehr? Ja, und das Manna jeden Morgen. Jetzt darf er noch rein und Gottes Herrlichkeit in der Stiftshütte sehen, von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden. Und er möchte noch mehr. Das wirkt schon fast wie jemand, der ein wenig süchtig ist nach Gott. Und das wiederum ist auch ein Vorbild. Ich sage das bewusst auch so fast provokant. Keiner will wirklich süchtig sein, aber hier wäre es im besten Sinne etwas, das einfach uns nur gut tun würde. Diese Sucht danach, Gott noch näher zu sein, sich nach noch mehr zu sehnen. Und es ist toll zu sehen, dass Gott so freundschaftlich, so freundlich darauf eingeht und sagt, ich werde es tun, so weit, wie es für dich erträglich ist. Und mein Wunsch oder auch meine Hoffnung ist, dass Gott unser Gebet so auch erhört, wenn wir das erbitten.
Ich meine, seine Aufgabe war ja gewaltig, das Volk zu führen. Und jetzt ist gerade dieses große Missgeschick passiert mit dem goldenen Kalb. Und er wollte sich vergewissern, Gott, bist du mit uns, gehst du mit uns, gehst du voran? Weil sonst will ich da eigentlich auch nicht weitermachen, wenn du nicht vorangehst. Und er hat sich gewünscht, dass Gott ihm das bestätigt. Und er hat das gesteigert, eben seinen Wunsch bis dahin, dass er sagt, ich möchte gerne deine Herrlichkeit sehen. Mhm. Er wollte diese Gewissheit, dass Gott mit ihm ist und mit dem Volk. Weil es war ja schon eine große Aufgabe.
Aber ist es nicht schön, wie durch die Beziehung zu Gott diese Sehnsucht so weit wachsen kann?
Ja.
Und da wären wir jetzt eigentlich auch bei Henoch. Da wird ja von ihm gesagt in 1. Mose 5, weil er mit Gott wandelte, nahm Gott ihn hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Also diese Gemeinschaft hat sich so immer weiter vertieft. Und hier ist es auch so. Ja, ich habe da nochmal zurückgeblättert zu 2. Mose 20, wo die 10 Gebote dem Volk ja gesagt werden. Und sie danach, wie reagieren sie? 20 Vers 19, sie sagen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht zu uns reden. Das ist dieser Wunsch nach bitte ein bisschen mehr Distanz. Das ist uns jetzt zu viel von Gottes Herrlichkeit und Nähe. Wir wollen den Abstand. Mach du das, Mose. Ja, und Mose hingegen, dieser Gegensatz, der kann es nicht nahe genug haben. Der möchte Gott näher kommen. Es ist also wirklich inspirierend.
Darf ich noch eines zufügen?
Ja, bitte.
4 Kapitel später, in 2. Mose 24, hören wir Vers 1, dass die 70 Ältesten mit auf den Berg steigen und auch Gottes Herrlichkeit sehen und dann noch was essen. Für uns ist es irgendwie komisch. Also mir geht zumindest so, in Gottes Gegenwart essen. Aber damals gehörte das ja auch im Sinne eines heiligen Mahles zu der Gemeinschaft mit der Gottheit dazu. Da haben wir also auch andere, die dann doch bereit gewesen sind, sogar so weit zu gehen. Und natürlich, so glaube ich zumindest, wäre es Gottes Wunsch gewesen, dass das noch viel mehr werden, die sich so nach ihm sehnen.
Absolut, ja. Mose ist ja auch bekannt als ein großer Fürbitter. Das können wir jetzt nicht mehr anschneiden, aber wenn man da 2. Mose 32 liest, ist es unglaublich inspirierend, wenn er sagt, streich mich aus dem Buch des Lebens und lieber bereit ist, selber zu verzichten, als dass jetzt er zum großen Volk wird oder dafür seine Volksgenossen hier umkommen. Ja, also das ist eine unglaublich hingebungsvolle Haltung, die er da von Gott übernommen hat. Ich möchte aber noch eine praktische Frage zum Gebet ans Ende stellen. Und zwar, wir ringen ja alle damit, in unserer hektischen, modernen Zeit, sag ich mal, das Gebetsleben gut unterzubringen, zu vertiefen, ja, wo wir immer alles gewohnt sind, so flüchtig und effizient zu machen, uns da diese Ruhe zu nehmen. Was würdet ihr jemandem raten, der ja feststellt, dass das Gebetsleben mal wieder eine Auffrischung braucht, dass das Gebetsleben eingeschlafen ist oder nicht so richtig in Gang kommt? Vielleicht ist es euch selber auch schon mal so gegangen. Was kann man tun, um zu einem tieferen, erfüllenderen Gebetsleben zu kommen? Habt ihr da vielleicht noch etwas mitzugeben?
Ich bin da ziemlich einfach gestrickt. Tu es einfach. Okay. Das wäre ungefähr wieder, wenn es praktisches Beispiel. Ich möchte gern besseres Gespräch mit meiner Frau oder mit irgendjemand, ja, dann rede mit ihm. Mhm. Dann mach es einfach. Das wäre so meine Antwort.
Die oder Nike-Methode, just do it.
Genau.
Mhm. Mhm. Ja.
Das Gebet braucht einen Inhalt. Wenn ich wirklich beständig dranbleiben will und auch wirklich mit Kraft beten möchte, dann muss einfach das, was ich Gott vorlege, auch kräftig. Das muss ein guter Inhalt sein, etwas, das es wert ist, sich die Zeit dafür zu nehmen. Vielleicht ist in meinem Leben zu wenig los, läuft ruhig, da kann ich danken dafür. Das ist schon mal ein guter Grund, glaube ich, auch einfach, dass Frieden ist, alles gut ist, dass man zu Gott kommt. Vielleicht genügt es nicht als Motivation und dann wäre es gut, den Blick zu weiten, zu überlegen, in meiner Familie, in meiner Bekanntschaft, an meinem Arbeitsplatz. Es wird eine Menge Anliegen geben, wenn ich nur hinschaue. Ich glaube, das Gebet da auch unsere Augen öffnen soll für die Leute um mich herum. Das Gebet ist nicht dazu da, dass ich mich immer mehr um meine eigenen Anliegen drehe, sondern auch das von anderen vor Gott bringe. Und dann muss ich schauen, okay, wo sind gewichtige Anliegen, für die ich wirklich Mitleid empfinde, wo ich sage, das möchte ich auch vor Gott tragen. Das kann mich dann auch antreiben. Also ich brauche wirklich einen antreibenden, motivierenden Inhalt. Und ich bin ganz bei dir, Jürgen. Mein erster Gedanke wäre auch, dann muss man es halt machen. Genauso wie beim Andachtsleben. Gebet ist ein Teil davon, Bibelstudium ist der andere Teil. Wie oft sagen Leute, oh, ich würde gerne die Bibel ein bisschen besser kennen. Das ist ja nicht schwer. Jeden Tag ein Stück. Ja, jeden Tag ein Stück und dann kennt man die Bibel nach einer Weile richtig gut. Und das muss man mit Disziplin dann auch verfolgen, mit einem System, wie es bei Daniel war, dreimal am Tag. Dann nehme ich mir vielleicht die Zeit und sage, okay, da ist meine Gebetszeit am Morgen, da ist meine Gebetszeit am Abend. Und dann nehme ich mir diese Zeit, genauso wie zum Bibelstudium. Ohne Disziplin erreicht man gar nichts im Leben, auch kein gutes Glaubensleben.
Manchmal hilft auch etwas zu verschriftlichen, dass man sich Gebetsanliegen auch notiert, dass man sich Lob und Dank auch notiert. Und dann, so wie du vorher gesagt hast, in hektischen Zeiten, dann nimmt man das zur Hand und es kommt einen eher in den Sinn. Man schaut es dann an, man erinnert sich wieder. Es ist vielleicht sonst aufgrund der anderen Aufgaben so ausgeblendet, aber dann kommt einem das wieder. Manchen hilft auch ein Gebetstagebuch zum Beispiel.
Unbedingt, ja. Was mir auch sehr geholfen hat, ich komme aus einer Familie, in der man nicht so zusammen gebetet hat. Ich musste das für mich erst so ein bisschen hineinfinden und gemeinsam einen Gebetspartner zu haben, wo man vielleicht, ja, im Studium hatte ich eine Mitstudentin, wir haben einfach zusammen gebetet. Und da kommt man noch auf viel mehr Ideen und das ist wirklich sehr, sehr bereichernd, auch mit anderen gemeinsam zu beten. Mhm. Und manche sagen auch, sie beten die Schrift, ja, sie nehmen sich einfach Psalmen und haben da so viel Anregung, wie man beten kann. Also das fand ich auch sehr, sehr inspirierend und gut. Ich möchte auch noch einen Buchtipp loswerden. Bitte um mehr von Melody Mason. Die Sarah hat mich daran erinnert, dass wir das auch hier weitergeben können, wenn man da ein bisschen tiefer gehen möchte, auch sich vielleicht mehr wagen möchte zu beten. Ist es sehr inspirierend. Ja, vielleicht habt auch ihr, die das jetzt gehört haben, noch weitere Anregungen, wie man sein Gebetsleben fördern kann. Und wir sind dann gespannt, das auch zu lesen in den Kommentaren. Und ich würde jetzt den René bitten, vielleicht noch zum Abschluss mit uns ein Gebet zu sprechen.
Sehr passend zum Thema, sehr gerne. Unser großer Gott, danke Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, zu jeder Zeit, mit jedem Anliegen, an jedem Ort. Danke, dass wir nicht viele Worte brauchen, weil du unsere Herzen, unsere Gedanken kennst, unsere Motive. Du kennst unsere Vergangenheit und was wir nicht kennen, Herr, du kennst auch unsere Zukunft. Du weißt über alles Bescheid. Danke, Herr, dass wir uns so geborgen wissen dürfen in dir, in deinen Händen, in deiner göttlichen Führung, in deiner Gnade und Barmherzigkeit. Bitte hilf uns und hilf den Zuhörern und Zuschauern, die vielleicht den Eindruck haben, dass ihr Leben, ihr Glaubens, ihr Gebetsleben nicht wirklich kräftig, nicht wirklich stark ist. Hilf ihnen bitte zu erkennen, wie sie das verbessern können. Hilf ihnen, dass die Dinge, über die wir gesprochen haben, ihnen helfen mögen. Und dass es möglich wird, ein diszipliniertes, ein fleißiges, ein wirklich starkes Gebetsleben zu entwickeln. Wie wir es bei Daniel sehen, wie wir es bei Mose sehen, wie wir es bei anderen in der Bibel sehen, Herr. Herr Jesus, wie wir es nicht zuletzt auch bei dir sehen, der du mit aller Emotion und Leidenschaft gebetet hast, das oft bis tief in die Nacht, bis in den frühen Morgen hinein, so vorbildlich und so von Herzen und kräftig, kraftvoll, dass deine Jünger dich noch gefragt haben, lehre uns beten. Herr, bitte lehre du uns auch in der richtigen Weise beten, dass wir Vorbilder sind für andere, dass wir selbst erleben dürfen, dass unsere Gebete in Erfüllung gehen, dass wir erleben dürfen, Herr, dass du uns ganz, ganz nahe kommst, gerade in diesen Minuten, in den Stunden des Gebets. Danke, Herr, dass du das gerne tust und dass du uns segnen möchtest in unseren Gebeten. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!